Herzlich willkommen zu unserem heutigen gemeinsamen Abend. Wir sind ja immer noch beim achtfachen Pfad, der drei Aspekte hat. Der eine Aspekt ist das ethische Training. Der zweite Aspekt ist Weisheit oder Einsicht. Und bei dem Aspekt waren wir das letzte Mal stehen geblieben. Der Aspekt umfasst zwei Pfadglieder. Einmal die rechte Sichtweise und das zweite ist die rechte Gesinnung, und das ist die Übersetzung von Jnana Tiloka. Und da würde ich gerne heute fortfahren. Der Vollständigkeit halber ist natürlich der dritte Aspekt des achtfachen Pfades, ist die meditative Schulung. Das wird dann das Thema des nächsten Mal sein, oder vielleicht schafft man das heute auch noch. Ich möchte vielleicht mit einer Geschichte anfangen, die so ein bisschen an diesem Thema Verblendung anknüpft. Und das, was wir live täglich beobachten können, sei das im Einkaufsladen oder sei das im Fernsehen. Mir fallen da zwei Geschichten ein. Die eine Geschichte fand unmittelbar nach dem Erlebnis des Erwachens des Buddha statt, wo er sich selbst gefragt hat, ob es überhaupt Sinn macht, den Menschen seine Einsichten darzulegen, weil er den Eindruck hat, dass einfach so viele Leute so in ihrer eigenen Welt gefangen sind, sei das über die Gier, sei das über alle möglichen Konzepte, die sie über die Welt haben, und eigentlich wenig Interesse, um an der eigenen Entwicklung zu arbeiten, sondern die sind so in diesem Hamsterrad des Alltags gefangen, dass das einfach immer schneller dreht und sie manchmal gar nicht auf die Idee kommen, dass man da auch aussteigen kann. Nur durch einen glücklichen Zufall, muss man sagen, haben das die hinduistischen Götter beobachtet, unter anderem Brahma, und hat das gesehen und fand das natürlich sehr, sehr schade und ist dann zum Buddha runtergekommen und hat ihn überzeugt, dass es Einzelne gibt, die sehr wohl bereit sind für die Einsichten vom Buddha und dass er vielleicht für diese Einzelnen unterrichten sollte und dass das sehr wohl Sinn macht. Wohl wissend, dass offensichtlich der Großteil der Gesellschaft weiterhin in der eigenen Verblendung bleibt. Der Buddha hat ja also mit 35 dieses Erlebnis gehabt und hat dann also begonnen zu lehren. Und das hat er dann 45 Jahre gemacht, also bis zu seinem 80. Lebensjahr. Insofern gab es sehr wohl Menschen, die offen für die Einsichten waren und die bereit waren, diesen Weg auch zu gehen. Das ist die eine Geschichte, die mir einfällt. Das ist sozusagen der traditionelle Teil. Der nicht so traditionelle Teil ist eine Geschichte. Ich habe ja 10 Jahre bei einem Zen-Lehrer geübt und davon war ich ein Jahr in Wien bei ihm. Also er hatte am Fleischmarkt so eine Meditationshalle, Zendo. Und nach einigen Monaten oder Wochen ist mir das irgendwie so ein bisschen komisch vorgekommen, dass die Leute, mit denen ich dort gesessen bin, teilweise sehr skurril waren. Also sehr merkwürdig und hatten so ihre Eigenheiten. Und es gab immer so die Möglichkeit, auch so ein kurzes Gespräch mit meinem Lehrer zu führen, also mit dem Genro. Und da habe ich ihn einfach mal gefragt, also irgendwie sind die Leute ja ziemlich schräg drauf teilweise, ja, also irgendwie merkwürdig oder so. Und ich war natürlich noch sehr jung, also vielleicht so um die 18, also habe noch nicht so viel von der Welt erfahren und so. Und der Genro war um die 60. Und er hat mir gesagt, dass so eine Meditationsgruppe oder auch ein Zendo ist eher wie ein Krankenhaus. Das heißt, dort befinden sich in der Regel keine Heiligen, keine Leute, die den vollen Durchblick haben, sondern eher Leute, die verwirrt sind, aber die versuchen, Klarheit in ihrem Geist zu schaffen. Und das dauert immer seine Zeit. Und deswegen ist man natürlich in so einer Gruppe auch mit, heute würde man sagen, verhaltensauffälligen Persönlichkeiten konfrontiert. Es ist immer dann so eine Mischung. Ich war ja auf vielen Meditationsretreats und da lernt man ja die ulkigsten Menschen kennen. Das beginnt meistens schon, wenn es so ein 10-Tages-Retreat ist. Früher war das so, da hat man dann so in 6-Mann-Zimmern gesessen. Also hatte man so ein Hochbett, ja, mit 6 Hochbetten, mit 3 Hochbetten oder manchmal noch einen größeren Raum. Man hatte ein Hochbett und einen kleinen Schrank und da musste man seine ganzen Sachen unterbringen. Und da war es dann immer interessant zu beobachten, wie organisiert die Leute sind. Und da gab es total die Chaotiker, ja, die haben ihre Taschen aufgemacht und alles im ganzen Zimmer verteilt, egal was die anderen 5, dass die auch noch irgendwie Platz brauchten. Dann gab es die Zwanghaften, ja, die haben alles ganz ordentlich gemacht. Also man hat gesehen, wie sich jemand da in diesem kleinen Raum organisiert, was für eine Persönlichkeit das war. Und das fand ich immer sehr, sehr interessant. Das hat mir auch gezeigt, dass einfach jeder so sein Thema natürlich mitbringt und dort beginnt, wie wo er momentan steht. Und auf der anderen Seite ist trotzdem Entwicklung möglich. Aber es setzt voraus, dass man selbst ins Tun kommt. Da gibt es dann die unterschiedlichsten Motivationen, warum jemand sich auf so etwas einlässt. Und das erinnert mich so an die Jetzt-Situation, wo man so diese interessanten Persönlichkeiten eigentlich hautnah erleben kann, wo man aus der eigenen Perspektive glaubt, die sind aber echt merkwürdig drauf oder man versteht es nicht, warum jemand solche wirren Konzepte erzählt. Im buddhistischen Weg ist ja immer das Thema nicht, welche Phänomene auftauchen, sondern wie gehe ich mit den Phänomenen um? Und ich glaube, das ist eine große Möglichkeit für uns. Je schwieriger die äußeren Umstände sind, desto stärker zeigt sich, wie stark ist unsere eigene Praxis. Das heißt, wie stark können wir trotz dieser verrückten Welt um uns herum in unserem Schwerpunkt bleiben? Wie stark können wir gelassen bleiben? Wie stark können wir freundlich bleiben und lassen uns nicht von dem Ärger, von dem Hass, von der Aversion anderer Leute anstecken? Sondern sehen einfach, okay, dieser Mensch ist einfach total ärgerlich, zornig, verblendet, wie auch immer. Okay, das ist seine Geschichte. Ich bleibe bei mir und versuche trotzdem freundlich mit dieser Person zu sein. Eine andere Option gibt es ja eigentlich nicht, weil wenn man selbst mit Ärger drauf reagiert oder mit Verwirrung drauf reagiert, dann produziert das ja noch mehr Ärger und noch mehr Verwirrung. Und insofern glaube ich, ist die jetzige Zeit eine gute Möglichkeit, wirklich an diesen eigenen Qualitäten zu arbeiten. Wir haben viele Möglichkeiten, es umzusetzen. Lassen wir uns von der Situation einfangen, also schimpfen wir mit, ärgern wir uns mit, wie auch immer, oder bleiben wir in unserem Schwerpunkt, in der Gelassenheit, in der Offenheit, in der Freundlichkeit. Und der andere Punkt, den ich immer wieder sehe, ist diese Schwierigkeit, mit Veränderungen umzugehen. Das war ja so ein bisschen das Thema vom letzten Mal, ja, also von den drei Daseinsmerkmalen. Und eines dieser Daseinsmerkmale ist Anicca, also die Veränderung. Und auch hier stellt sich die Frage, wie gehe ich mit Veränderungen um? Bin ich jemand, der ein festes Konzept hat, was aus der eigenen Vergangenheit kommt? Okay, aber dass ich glaube, die Dinge müssen so und so passieren, weil sie immer so und so passiert sind. Aber im Moment leben wir in einer Zeit, wo eigentlich nichts mehr fix ist, sondern wo dieser Veränderungsaspekt extrem stark in den Vordergrund kommt. Am Freitag wird beschlossen, am Montag gibt's Lockdown und ja, okay, dann ist es so und dann muss ich halt mit dieser Situation umgehen und das Beste draus machen. Oder ich reg mich irre drauf auf, dass mich niemand vorbereitet hat und dass dieser böse Virus und die anderen alle so verwirrt sind und überhaupt. Gut, ist auch eine Möglichkeit, aber vom buddhistischen Ansatz ist eher zu sehen, ja, die Dinge ändern sich unterschiedlich schnell. Mein Lernschritt ist der, wie kann ich produktiv mit dieser Veränderung umgehen? Da gibt es viele Aspekte oder durch diese momentane Situation, Corona, werden einfach viele Gewohnheiten durcheinander gerüttelt. Es ist nichts mehr so wie vorher. Ja, wir müssen Masken tragen, wir müssen uns die Hände öfter waschen, wir müssen... Und auch hier, glaube ich, haben wir die Möglichkeit, diese inneren Qualitäten zu üben, und zwar frei nach diesem Gebet. Herr, gib uns die Kraft, die Dinge zu verändern, die wir ändern können, und die Geduld, die Dinge zu akzeptieren, die wir nicht ändern können, und die Weisheit, beides voneinander zu unterscheiden. In unserer Situation haben wir viele Dinge, die haben wir persönlich gar nicht in der Hand zu verändern. Die rütteln aber unseren Alltag sehr, sehr durch, machen alles durcheinander. Und was wir daraus lernen können, ist, mit dieser extremen Veränderung trotzdem gelassen zu bleiben, freundlich umzugehen, auch wenn es uns nicht gefällt. Das zweite Daseinsmerkmal ist ja Anatta. Und Anatta heißt wörtlich übersetzt nicht ich. Atta ist das Ich, A ist die Verneinung davon. Positiv übersetze ich es meistens mit Verbundenheit, weil das damit gemeint ist, dass alles miteinander verbunden ist und nichts getrennt ist. Also ist die Frage, wie können wir diesen Zustand des Getrenntseins im Alltag wahrnehmen? Eine Variante davon ist, immer wenn sich unser kleines Ego meldet, also so unsere persönlichen Wünsche auftauchen, ich möchte das lieber so haben oder das möchte ich aber nicht haben oder da möchte ich mehr davon haben. Das ist unsere Abtrennung. Das ist genau das, wo wir uns einengen, wo wir genau das manifestieren, dass wir getrennt sind vom Rest der Welt. Wenn wir verbunden sind mit dem Rest der Welt, dann ist selbst bei einer Impfung, okay, es ist ein Stich, tut momentan vielleicht weh, okay, tut vielleicht den nächsten Tag noch weh oder produziert interessante Bewusstseinszustände. Okay, aber es ist alles ein Prozess. Also es gibt keinen Grund eigentlich, irgendwas Besonderes draus zu machen. Ja, und verändert sich ja auch wieder. Oder ich bleibe in diesem eingeengten Zustand meines Egos und möchte eigentlich nicht, dass sich irgendetwas verändert, obwohl sich sowieso alles verändert, aber ich möchte alles unter Kontrolle haben und möchte da nicht, dass es piekst und möchte nicht da, dass es mir wehtut und dann wird es kompliziert. Wir können üben, die Dinge als Prozess zu sehen und dabei locker und gelassen zu bleiben. Was wir beobachten können, ist, dass sich an diese sehr wohl herausfordernden äußeren Umstände sich die einzelnen Biografien dranhängen. Das heißt, komplizierte Menschen werden komplizierter durch diese Umstände. Ärgerliche Menschen werden ärgerlicher durch diese Umstände. Also haben sozusagen eine Projektionsfläche für ihren Ärger. Verwirrte Menschen werden noch verwirrter, weil die kennen sich noch weniger aus. So ist das ein bisschen so wie so ein Brennglas, was die psychische Struktur der einzelnen Personen deutlicher zeigt. Damit aber auch die Möglichkeit gibt, daraus zu lernen und freier zu werden von diesen eigenen Einschränkungen. Wenn ich ärgerlich werde, dann mit meinem Ärger zu arbeiten, in der Weise, dass ich ihn wahrnehme als Phänomen und mich nicht von ihm einfangen lasse. Wenn ich verwirrter werde, etwas tun, damit mein Geist wieder klarer wird. Im Buddhismus haben wir eine relativ gute Guideline, welche Qualitäten wir entwickeln können und wo wir eher vorsichtig sein sollten. Und das ist in solchen Zeiten einfach ein gutes Arbeitsinstrument. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir in dieser Zeit erstmal bei uns selbst bleiben. Wir können nicht die ganze Welt ändern und wir können auch nicht andere Menschen ändern, aber wir können verhindern, dass sie uns anstecken mit ihren Ängsten, mit ihrem Zorn, mit ihrer Verwirrung. Wir können im kleinen Rahmen, und auch der ist beschränkt, und das ist ja auch ein interessantes Phänomen, was wir jetzt feststellen können, dass in unserem Bekanntenkreis bei Freunden, die wir schon lange kennen, wo wir glauben, wir kennen sie gut, und die kommen auf einmal mit ganz skurrilen Ideen daher. Und man versucht zu diskutieren, man versucht auf einer relativ rationalen Ebene Argumente auszutauschen, und man merkt, es kommt einfach nicht an. Die Ebene, die wir verändern können, ist unser Umgang mit den Dingen. Die Ebene, die wir schwer verändern können, sind andere Menschen, ist die äußere Situation, ist der Virus. Da ist dann wichtig, wirklich diese Qualität der eigenen Gelassenheit, innere Ruhe, Klarheit, Wohlwollen, Freundlichkeit zu praktizieren. Das sind die Inhalte des zweiten Pfadgliedes. Rechte Gesinnung. Wörtlich heißt es hier, was ist rechte Gesinnung? Ich habe es übersetzt mit rechte innere Einstellung. Heute würde ich fast noch eher sagen, innere Haltung. Also wie gehe ich an die Dinge heran? Da gibt es drei Aspekte. Der eine ist entsagende innere Haltung. Das ist jetzt auch wieder so ein uralter Begriff. Ich würde es positiv formulieren, und zwar eine großzügige Haltung. Also nicht Dinge gierig festhalten wollen, sondern Dinge sehr wohl besitzen, aber auch weitergeben können. Als Gegenmittel der Gier. Die zweite innere Haltung, die wir üben können, ist, das ist der Pali-Begriff, wörtlich übersetzt, hasslose Gesinnung. Als positive Formulierung heißt das nichts anderes als unsere freundliche Haltung, mitfühlende Haltung zu manifestieren im Alltag. Uns gegenüber, als auch anderen gegenüber und vielleicht sogar besonders verwirrten Menschen gegenüber. Auch wenn das vielleicht nicht immer so einfach ist. Ich glaube, es ist ein gutes Trainingstool oder Trainingssituation, wo wir das üben können. Wie schnell lassen wir uns von der Verwirrung eines anderen Menschen einfangen, von seinen Ängsten einfangen oder auch von unseren eigenen Ängsten. Eigene Ängste sind ja auch nichts anderes als Phänomene in unserem Geist und Körper. Auch hier werden wir durch die äußere Situation, werden ja alle möglichen inneren eigenen Phänomene angeregt, die wahrscheinlich etwas mit unserer psychischen Struktur zu tun haben, die uns aber auch die Möglichkeit geben, dadurch, dass sie aufscheinen, also sich manifestieren, zu lernen, konstruktiv damit umzugehen. Zu sehen, das ist jetzt Angst. Zu sehen, das ist Sorge über Zukunft. Zu sehen, das ist Ärger. Zu sehen, das ist, ich weiß nicht, wie ich mich entscheiden soll. Auch hier zu lernen oder zu üben, das ist ein Phänomen, was ich wahrnehme. Aber ich bin nicht das Phänomen, sondern das Phänomen ist ein Phänomen in meinem Geist. Und ich kann beobachten, wie das Phänomen auftaucht, wie es einige Zeit da bleibt und wie es sich wieder verändert. Das heißt, auflöst. Und zwar aus sich heraus. Ich muss nichts tun. Auch hier diese Haltung, in sich ruhen bleiben, egal was in uns auftaucht oder außerhalb von uns. Das ist die Übung. In der Theorie klingt das wahrscheinlich sehr einfach. In der Praxis haben wir jede Menge Möglichkeiten im Alltag dann immer wieder zu üben. Manchmal klappt es und manchmal klappt es halt nicht. Hier muss man dann einfach sportlich bleiben und sagen, okay, ich probiere halt und das nächste Mal probiere ich es mal anders. Aber alleine, dass man schon weiß, in welche Richtung man üben kann oder die Situation nutzen kann, hilft einem nicht in diesem Strudel so unterzugehen. Und natürlich hilft einem die regelmäßige Sitzpraxis. Immer wieder sich zentrieren auf den eigenen Schwerpunkt. Die dritte Haltung, die hier in dem zweiten Pfadglied dargestellt wird, nennt er friedfertige Gesinnung. Das hat jetzt mindestens zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist, nicht zu verletzen. Versuchen, kein zusätzliches Leid zu schaffen. Nicht ärgerlich auf Leute reagieren, nicht den Zorn heraus agieren, nicht andere Menschen durch Sprache oder Handeln zu verletzen. Und nicht nur Menschen, sondern alle Wesen ist damit gemeint. Und der andere Aspekt davon ist aber der, dass wir in uns auch diese Qualität des Friedens wachrufen können. Und zwar durch unsere Meditationspraxis. Wir haben ein Mittel in der Hand, wo wir gezielt inneren Frieden, innere Ruhe herstellen können. Und auch das ist, glaube ich, wichtig in solchen äußeren turbulenten Zeiten, dass wir über Techniken verfügen, um bewusst in diesen friedlichen, freundlichen, gelassenen Zustand einsteigen zu können. Um aus dieser Haltung heraus dann den Alltag zu managen. Danke.